ARD Sounds.
Die Lyrikerin Dagmar Nick ist kürzlich 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wiederholen wir ein Gespräch mit ihr bei 1:1 der Talk auf Bayern 2. Als erstes wollte Ursula Heller damals von ihr wissen, was macht sie fröhlich, wenn ein Gedicht fertig ist?
Wenn ich der Meinung bin, dass es einigermaßen anständig ist, gelungen, ja.
Dann geht's Ihnen gut.
Ja, aber ich bleibe kritisch.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Dagmar Nick, Schriftstellerin und Lyrikerin.
Frau Nick, schön, dass Sie bei uns sind. Es gibt eine Geschichte Ihrer Mutter, die auch Künstlerin war, Künstlerin-Sängerin. Die hat gesagt, Kind, du machst so ein fröhliches Gesicht. Kind, hast du gerade wieder ein trauriges Gedicht geschrieben? Hatte sie recht?
Ja, sie hatte recht. Das hat sie gewusst. Wenn ich aus irgendeinem Grunde deprimiert war und schrieb das natürlich auf, dann war das ein Ventil. Ich war das in dem Moment, wo das Gedicht fertig war, los. Ob das Gedicht dann noch repariert wurde, das war der zweite Teil.
Aber Sie waren dann richtig gehend erleichtert?
Ja, erleichtert. Dann schmunzelte ich und hatte ein fröhliches Gesicht. Ja, das Problem war weg.
Das ist eigentlich begnadet, oder? Wenn man das so erleben darf?
Ja, kann man sagen.
Frau Nick, Sie sind berühmt geworden schon mit 19, mit Ihrem allerersten Gedicht, das vor 71 Jahren veröffentlicht wurde in München. Dieses Gedicht heißt Flucht und erschien in der ersten Ausgabe der Neuen Zeitung. Und Sie sind jetzt so lieb und tragen uns dieses Gedicht vor, bitte. Die Flucht.
Weiter, weiter. Drüben schreit ein Kind. Lass es liegen, es ist halb zerrissen. Häuser schwanken müde wie Kulissen durch den Wind. Irgendjemand legt mir seine Hand in die meine, zieht mich fort und zittert. Sein Gesicht ist wie Papier zerknittert, unbekannt. Ob du auch so um dein Leben bangst? Alles andere ist schon fortgegeben. Ach, ich habe nichts mehr, kaum ein Leben. Nur noch Angst.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie das heute lesen, Ihr Gedicht nochmal auf sich selber wirken lassen?
Ich finde es, ja, okay. Ich kann es.
Können Sie sich noch erinnern?
Es ist nicht schlecht und es ist unendlich oft gedruckt worden. Es kam in die Schulbücher, es kam in viele Anthologien, auch im Ausland, sogar in England in den Schulbüchern.
Also das heißt sogar übersetzt ins Englische?
Ja, oder in der Deutschstunde in England.
Mhm. Erschreckt Sie heute, wie aktuell dieses Gedicht immer noch ist oder wieder ist?
Es erschreckt mich nicht, aber ich sehe es so.
Können Sie sich noch erinnern, wie dieses Gedicht entstanden ist, was da in Ihnen vorging?
Das war am Vorabend unserer, Flucht ist so ein großes Wort, von Böhmen nach Bayern, also von Reichenberg, wo meine Großmutter wohnte und wo wir untergebracht waren als Flüchtlinge. Und wir hatten diese Flucht, von der wir wussten nicht, wie lange das dauern würde, vor uns. Und es war einem schon etwas mulmig.
Sie wussten nicht, wo Sie landen. Doch, Sie wussten, es geht nach Bayern, aber Sie wussten nicht, ob Sie heiraten
können. Ja, wir dachten natürlich, ein Zug geht von Böhmen nach Bayern. Aber er fuhr 4 Tage und 3 Nächte.
Das war kurz vor Kriegsende, vermute ich.
Das war 26. Februar, glaube ich. 45. Also wo es anfing, brenzlig zu werden, die Fensterscheiben wackelten, nicht? Weil die russische Front schon sehr nah war.
Hatten Sie was zu schreiben dabei oder wie haben Sie das festgehalten?
Das habe ich noch in Reichenberg geschrieben. Das fiel dann so auf mich zu. Mhm. Ich habe mich nicht angestrengt.
Es fiel auch auf Sie zu, dass dieses Gedicht, das Sie eben zitiert haben, Flucht, veröffentlicht wurde, und zwar als eines der allerersten Gedichte überhaupt, die nach dem Krieg veröffentlicht wurden, in der Neuen Zeitung, wie Sie eben sagten. Und zwar, der Feuilletonchef war kein geringerer als Erich Kästner. Wie war das für Sie, so über Nacht praktisch dann, eigentlich berühmt zu werden?
Das wusste ich nicht so. Denn es gab ja keine Verbindung. Manchmal hatte man irgendwie die Möglichkeit, mit jemandem zu telefonieren. Und da kriegten wir dann die Nachricht von meinem Vater, Kästner hat das Gedicht gelesen und er will es abdrucken. Ich weiß nicht, ob er das schon schrieb in der ersten Nummer. Ja, und da habe ich mich natürlich gefreut, aber ich habe es nicht geschrieben mit dem Bewusstsein, dass es je gedruckt wird.
Hm. Kästner selber hat das Gedicht kommentiert mit den Worten: Die letzte Strophe kann der größte Dichter nicht besser schreiben. War das damals eine Zeit, in der man schon auch ein bisschen stolz auf sich sein konnte in so einer Situation? Nein.
Ich habe keinen Stolz entwickelt. Also jedenfalls nicht als Schriftstellerin.
Warum nicht? Weil sie zu sehr von Leid
geprägt waren? Es kam auf mich zu, es ist passiert. Ich habe mich nicht sehr angestrengt.
Aber Sie haben Berge von Post bekommen, oder?
Ja, ja, enorm. Also wer noch am Leben war von den jungen Männern, die meisten waren ja doch entweder tot oder in Gefangenschaft, die schrieben mir begeistert, auch aus Gefangenenlagern.
Haben Sie einen Teil dieser Briefe aufgehoben?
Ja, die sind in der Monatsensia, wo der ganze Nachlass als Vorlass schon liegt.
Was steht da so drin in diesen Briefen, die Sie bekommen haben?
Ach Gott, wie junge Männer eben schreiben, nicht wunderbar, und dass es sowas gibt. Und ich habe ja auch geschrieben und da liegt noch ein Verschen drin oder so. Ja.
Also die haben für Sie geschwärmt dann schon auch?
Ja, das waren natürlich Schwärme, ja.
Sind Sie da eigentlich in eine Marktlücke damals reingestoßen, um das so flapsig zu formulieren?
Das kann man nur so sagen, ja. Es gab damals keinen, der über die Zeit schrieb. Der Bechler schrieb auch, aber etwas später. Die kamen alle erst so 49, 50.
Naja, Sie sagten ja eben, weil die Männer irgendwie alle unterwegs waren, entweder im Krieg geblieben waren oder in Gefangenschaft waren. Wie groß war denn der Hunger nach Literatur in der Zeit?
Ich glaube, sehr groß, ja.
Und Zeitungen und Zeitschriften, Verlage, die rissen sich um Sie?
Die kamen, ja, seltsam. Die kamen schon so früh und ja, Desch wollte schon das Gesamtwerk herausgeben. Und dann hat er mich gesehen, so ein kleines Mädchen. Also ich weiß nicht, ob er dann erschrocken ist, aber...
Wer war das? Wer hat das?
Desch, Kurt Desch.
Müssen wir uns einmal ganz kurz erinnern.
Einer der ersten Verlage. Einer, der die ersten Nummern hatte, nicht? Erlaubnis zu drucken.
Mhm. Frau Nick, jetzt haben Sie uns eben erzählt, in dem Moment, wo ein Gedicht geschrieben war, gedruckt war, ist etwas von Ihnen abgefallen. Es war wie ein Ventil, so sagten Sie. Das, was Sie geschrieben haben, das sind ja in der Tat Erlebnisse, die unter die Haut gingen. Zum Teil die autobiografische Erfahrung der Vertreibung und der Flucht, dann auch das Kriegsleid, das Sie persönlich als Familie erlebt haben, weil Ihr Bruder an der Ostfront gefallen ist. War das wirklich dann damit getan, dass Sie Leid in Lyrik verarbeitet und damit irgendwie auch wieder fröhlich sein konnten? Ich meine, das klingt so einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, was in der Praxis so
war. Ich war kein trauriges Kind. Und trotzdem gab es immer eine melancholische Ecke. Und es gab schon die Empathie mit der Welt.
12 Gedichtbände haben Sie insgesamt geschrieben. Haben Sie mehr geschrieben, wenn Sie traurig waren oder auch wenn Sie fröhlich waren?
Ich habe fast nur geschrieben, wenn ich traurig war.
Was machen Sie denn, wenn Sie fröhlich sind? Sind Sie dann faul?
Nein, dann bin ich nicht faul. Dann koche ich oder nähe ich oder mache irgendwo, bastle ich oder ich streiche was an. Ja.
Das klingt alles sehr pragmatisch. Zu Gast heute in 1:1 Dagmar Nick, eine der bedeutendsten Lyrikerinnen in unserem Land. Wir reden gleich noch über ihre persönliche Geschichte etwas ausführlicher, Flucht und Vertreibung und diese verschiedenen Stationen Breslau, Berlin und Bayern. Zuerst aber Musik, die ihr Vater komponiert hat, und zwar Susanne Brandl singt Die Frau mit den Fragezeichen.
Ich bin die Frau mit dem ewigen Fragezeichen und keiner weiß, wofür mich halten soll. Die einen wollen mich mit ewiger Treue erweichen, die anderen versuchen es stürmisch, sinnlich und toll.
Zu Gast in 1:1 ist die Lyrikerin Dagmar Nick. Ihr Vater, der Komponist Edmund Nick, hat dieses Lied komponiert. Hören Sie das gerne noch heute?
Ja, ja. Vor allem, wenn es die Brandl singt, ist es hervorragend.
Woran erinnern Sie sich? Welche Bilder haben Sie noch vor Augen, wenn Sie das hören, die Musik Ihres Vaters?
Ich lebe ziemlich damit, weil ja, ich betreue sein Archiv. ich schicke die Noten weg, wenn die Leute mich anrufen und sagen, wir brauchen für die Bühne so und so jetzt das und das. Können Sie mir die Noten schicken? Und dann wird das fotokopiert und geklebt und auf Pappe und dann weggeschickt. Ja.
Das machen Sie jetzt noch alles so nebenher?
Ja.
Frau Nicke, wann haben Sie eigentlich selber mit dem Dichten, mit dem Schreiben begonnen? Wie alt waren Sie?
4.
Da konnten Sie schon schreiben?
Nein, da konnte ich nicht schreiben, aber ich habe sie aufgesagt. Ja, ja.
Und das hat jemand für Sie aufgeschrieben?
Meine Cousine hat es aufgeschrieben. Fürchterliche Sachen, aber egal. Nicht. Es war das Bedürfnis da, Rhythmus und Reim.
Der Rhythmus ganz wichtig, weil?
Rhythmus und Reim. Ich schreibe ja auch im Gehen meistens. Also wenn mir was einfällt, ist es im Gehen, nicht im Sitzen.
Das Wo gehen Sie? In der Wohnung oder in der Natur?
Einkaufen. Zurück, ja.
Auch ganz profane Dinge, Buttermilch?
Ganz,
oder?
Ganz profan. Das hat damit nichts zu tun. Das wird ausgeblendet.
Und dann haben Sie an der Kasse eine Eingebung?
Ich habe immer einen Zettel bei mir.
Also das, was andere als Einkaufszettel bei sich haben, das ist bei Ihnen ein Papierchen, um irgendwie die Ideen festzuhalten?
Papierchen, kann man sagen. Ein Zettelchen.
Und dann übertragen Sie das?
Dann gehe ich erstmal damit nach Hause, ja, und dann wächst das.
Wie können wir uns das Wachsen vorstellen?
Bei Tätigkeiten im Haushalt oder...
Sprechen Sie das laut oder sind das Kopfgeburten?
Ich spreche das innerlich. Ja, es muss stimmen. Es muss zu meiner Stimme passen. Mhm. Ich muss es mögen, den Laut.
Stimmig sein. Frau Nick, ich las in Ihren Aufzeichnungen, die Sie sehr frech und flott geschrieben haben über viele, viele Jahrzehnte, dass Sie eigentlich ein schüchternes Mädchen waren. Sie nicken bedeutungsvoll.
Sehr, ja. Ich bin auch heute noch manchmal sehr schüchtern, manchmal ein bisschen mutig.
Mhm. Aber, das steht auch in Ihren Tagebüchern, die Hemmungen haben Sie immer dann verloren, wenn Sie Gedichte vorgetragen haben. Was ist da mit Ihnen geschehen?
Das mache ich einfach gern. Ich spreche gerne. Es macht mir auch nichts, ob das jetzt 3 Leute sind, die zuhören oder ein ganzer Saal. Es macht mir einfach Spaß.
Inwiefern sind Sie da anders? Was hilft da die Schüchternheit?
Ich weiß nicht. Es sind 2 Seelen offenbar oder 2 Wesen in einem.
In einem. Wir haben eben schon gesagt, Erich Kästner war derjenige, der ihr erstes Gedicht veröffentlicht hat. Erich Kästner, ein sehr, sehr guter Freund der Familie, der ein Leben lang mit ihrem Vater zusammengearbeitet hat. Das muss man einfach mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Ihr Vater war in Breslau und hat den Rundfunk mit aufgebaut.
Ja, und er leitete dort, war der musikalische Leiter. Erich Kästner kam 1929.
Da waren Sie 3. Sie sind 26
geworden. Ja, genau. Ja. Kam er dahin und hatte eine Aktentasche, aus der zog er ein Manuskript und sagte, Sie sollen sich das mal angucken. Und dann haben die da reingeguckt und haben gesagt, das ist fabelhaft. Großartig, da machen wir was draus. Aber das muss alles mit Musik sein. Das sind ja Gedichte, die verbunden sind durch eine Geschichte. Und die Musik soll der Nick machen. Und der sagte, nein, das kann ich nicht, ich arbeite hier. Manchmal muss ich sprechen, manchmal muss ich dirigieren, ich muss Leute anstellen, es ist ausgeschlossen. Das wird der Weil machen.
Kurt Weil.
Kurt Weil. Hm. Und Kurt Weil lehnte ab und sagte, tut mir leid, ich bin gerade bei Mahagoni und kann das nicht machen.
Die Brecht vertun.
Da hat mein Vater noch einen zweiten gefragt, der völlig unbekannt ist. Ich habe auch nicht rausbekommen, wo der geblieben ist. Der hat auch abgesagt und dann hat Nick gesagt, gut, ich mache das in sehr schneller Zeit.
Und das war der Anfang einer wunderbaren Freundschaft und Zusammenarbeit. Ja. Wie haben Sie persönlich Erich Kästner erlebt, der Mann, der ja auch für seine Kinderbücher bekannt und berühmt ist? Konnte der mit Ihnen als kleinem Mädchen?
Also ich habe den Eindruck gehabt, dass er überhaupt nichts mit Kindern anfangen konnte. Er war freundlich und nett, aber auch... ein Beobachter. Ich war ja noch sehr klein und konnte nicht lesen damals. Und mein Bruder hat die Bücher gelesen, hat ihm auch mal geschrieben. Und Kästner hat darauf geantwortet. Ja, aber Kästner war eben Kästner. Einer von vielen Leuten, die zu Hause bei uns auftauchten und wieder weg waren.
Von vielen Leuten heißt von vielen Künstlern vermutlich.
Von vielen Künstlern, Sängern, Schauspielern, Regisseuren, ja.
Ein spannendes Leben, allerdings belastet eben durch die Nazi-Zeit, denn ihre Mutter Konzertsängerin Käthe Jennecke Nick war Halbjüdin und das bedeutete, dass ihr Vater in Breslau seinen Job beim Rundfunk verlor und aufgrund von drohender Arbeitslosigkeit nach Berlin umgezogen ist. Wie haben Ihre Eltern sich durchgeschlagen?
Ich muss sagen, er ist nicht rausgeflogen aus dem Breslauer Rundfunk wegen einer halbjüdischen Frau. Die haben das nicht gewusst. Er ist rausgeflogen, weil er schon vorher mit dem Intendanten Friedrich Bischoff, einem veritablen Dichter, einem Schlesischen, gegen die Nazis aufgestanden ist und gesagt hat, wir verbieten den Leuten hier vor 33 aufzutauchen und Reden zu halten. Das Radio ist ein Kulturinstitut und nicht für solche Sachen wie Nazis. Und daraufhin ist er rausgeflogen. Und dann gingen meine Eltern, tauchten ab, möchte ich sagen, was wir nicht gewusst haben, mein Bruder und ich. Sie gingen nach Berlin und brachten uns vorher zu Freunden von meinen Eltern, ein Mäzen, eigentlich ein Industrieller, bei dem wir untergebracht waren und nicht wussten, wann die Eltern eigentlich uns mal wiederholen würden. Es dauerte einige Monate. Ja, dann kamen sie aus Berlin und haben uns da eingesammelt und wir zogen dann in eine ganz kleine, bescheidene Wohnung. Und mein Vater versuchte bei Werner Fink und Rudi Platte an der Katakombe, an dem Kabarett anzukommen und da haben die gesagt, wunderbar, ja, jetzt machen wir Kabarett. Und damit haben sie also ihre Brötchen, aber sehr kleine, verdient.
Also es war in der Tat ein Durchschlagen und auf der anderen Seite natürlich die Angst vor der Deportation. Wie sehr schwelte
das? Die Angst blieb. Die Angst war 12 Jahre durchgehend. Da gab es keine Pause. Die Pause war zu Hause, ja. Dem Moment, wo man die Tür hinter sich zumachte, war man in der Burg. Man war geschützt. Da waren die Eltern, die Musik und die Liebe und das Geschmuse. Und es war einfach schön. Aber man wusste genau, wenn man das Haus verlässt, Mund halten, unauffällig sein. Und natürlich auch, wenn mein Vater hätte einen Witz gemacht und wäre geschnappt worden. Und KZ war vielleicht noch nicht der Fall, aber irgendein Gefängnis. Dann war meine Mutter als Halbjüdin erledigt. Nicht? Dann wäre sie weg gewesen. Und was wäre aus uns Kindern geworden?
Wie haben Ihre Eltern das geschafft, vieles dann doch aber von Ihnen fernzuhalten? Ich sehe Sie sehr entspannt lächeln dabei. Also trotz aller Angst und allen Elends scheint ja diese Kindheit dennoch auch heiter gewesen zu sein.
Die war durchaus heiter, ja. Die war heiter in den Momenten, wo mein Vater am Klavier saß. Das war in Ordnung. Wir wurden sehr locker und sehr streng erzogen. Locker den ganzen Tag und streng zu bestimmten Zeiten. Frühmorgens schweigen, ganz still aus dem Haus gehen, in die Schule.
Morgens, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das war immer die kritische Zeit. Dieses Abholen erfolgte morgens,
ja,
oder?
Wenn Sie das jetzt sagen, ja, fällt es mir ein. Morgens durfte nicht ein Mädchen, das mich abholte, klingeln. Denn klingeln bedeutete, dass die
Gestapo vor der Tür
Gestapo konnte. Erschien und jemanden abholte. Das war das eine. Aber die zweite Phase war, mittags beim Komponieren, also bis 1 Uhr wurde komponiert. Ab 3 Uhr durfte man wieder Musik machen im Haus. Dann bis 5 hatten wir oder 6 ging es einigermaßen mit laut sein und herumtoben. Dann hieß es, Vater legt sich jetzt hin, bevor er dirigiert oder bevor er tingelt. Denn irgendwelche kleinen Arbeiten hat er ja machen können.
Sie sagen das so mit einer liebevollen Heiterkeit. Wofür sind Sie Ihren Eltern besonders dankbar, Frau Nick?
Ich bin Ihnen immer zu dankbar. Ich wache damit auf, dass ich dankbar bin.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch mit
Dagmar Nick, Schriftstellerin und Lyrikerin.
die uns eben erzählt hat von ihrem, naja, man kann eigentlich sagen, Traumstart einer Schriftstellerinnenkarriere, frühe Berühmtheit mit 19 Jahren, das erste Gedicht veröffentlicht von keinem geringeren als Erich Kästner. Dann gab es Literaturpreise, zum Beispiel den Lilienkronpreis der Stadt Hamburg für ihren ersten Gedichteband Märtyrer. Trotzdem, Frau Nick, haben Sie noch einen richtigen, in Anführungsstrichen richtigen Beruf erlernen wollen. Warum denn das eigentlich?
Naja, also das ist doch kein Beruf gewesen für mich, Gedichte zu machen. Also da fällt einem eins ein und was ist, wenn morgen nichts mehr passiert? Das war ganz undenkbar. Nein, meine Mutter sagte, oh, du musst ja irgendwas lernen, was du machen kannst, solange wie du mit der Tuberkulose beschäftigt bist. Das waren 6 Jahre lang, wo ich mehr oder weniger gelegen habe. Und dann gab es in Lengries, wo wir eben noch als Flüchtlinge anfingen, 45, eine sehr berühmte Berliner Graphologin. Und meine Mutter sagte, versuchen wir doch mal, ob du dafür dich eignest. Und ich sagte, ja, das würde ich gerne. Ich war schon immer versessen auf Handschriften. Und dann habe ich dort bei ihr 3 Jahre gelernt. War dann auch an der Uni, gab es das ja noch, dass man damals Graphologie lehrte. Ja, aber nur kurze Zeit, das ist dann abgeschafft worden.
Ein aussterbender Beruf, oder? So muss man fürchten.
Das ist es nicht. Nein, man braucht mich auch heute noch manchmal.
Das heißt, ja. Sie kriegen noch Aufträge? Was, ja. Welche Handschriften entschlüsseln Sie denn?
Ich kriege noch Sachen, ja, Testamentfälschung, Unterschriftsfälschung. Also bei Gericht werden solche Sachen gebraucht.
Wie entschlüsselt man das?
Ja, das sind ja Dinge, die man sieht. Also ich kann Ihnen das nicht erklären hier. Eine wirkliche Lehre in 3 Jahren.
Was genau macht eine Graphologin alles?
Nur die Schrift zu analysieren.
Einer Ihrer schwierigsten Aufträge, aber auch der erhellendsten, war die Handschrift einer KZ-Aufseherin zu interpretieren. Mhm, ja. Können Sie uns davon noch erzählen?
Ilse Koch.
Ich glaube aus Buchenwald.
Ich glaube, es war Buchenwald. Die war damals inhaftiert in Nürnberg und in Erlangen war eine sehr große Irrenanstalt und verschiedene Leute, die also versuchen sollten, diese Frau zum Sprechen zu bringen. Und sie sprach nicht. Man kriegte nichts aus ihr heraus. Und da hieß es dann eben, ob ich ihre Handschrift analysieren würde. Und das war schon ein riesengroßer Auftrag, nicht damals.
Was haben Sie da rausgelesen?
Ich möchte darüber nicht sprechen.
War zu grausam.
Nein, also es ist indiskret, wenn ich jetzt...
Aber Sie konnten anhand der Schrift Veränderungen oder den Charakter wirklich auch...
Man konnte sehen, dass diese Frau sich verändert hatte in der Umgebung, in der sie war.
Also ist eigentlich auch sowas wie Empathie für diese Frau dadurch entstanden?
Das konnte man nicht, nein. Nee. Man hat auch keine Empathie. Man hat gar nichts für einen. Wenn man eine Schrift vor sich hat, ist das ein Material.
Interessanterweise haben Sie, wenn ich das richtig interpretiert habe, 2 Männer, mit denen Sie verheiratet waren, über Briefe kennengelernt, die auch handschriftlich an Sie...
Ja.
Ja. Und waren Sie da gleich Feuer und Flamme, als Sie die Schrift sahen?
Bei dem ersten war es so eine ungewöhnliche Schrift, die war schon sehr, sehr apart. Jetzt, ich kann nur sagen, ungewöhnlich. Schwierig. Aber so, dass man sich sagte... Das ist ein interessanter Mensch, ja. Und bei dem zweiten, das war ein sehr gütiger und sehr weicher Mensch.
Das müssen wir beide kurz vorstellen. Den interessanten, schwierigen, Ihren ersten Mann.
Gut, es war Robert Schnorr, ein hervorragender Übersetzer aus dem Englischen und Französischen, auch aus anderen Sprachen. Er hat wirklich alle großen Engländer übersetzt. O'Neill, Christopher Fry, Miller, Amerikaner. Also
Arthur Miller.
Und wir waren 13 Jahre verheiratet und es war eine sehr schöne und wahnsinnig anstrengende Zeit.
Die damit endete, dass Sie sich bei der Scheidung geküsst haben. Auch das entnahm ich Ihren Aufzeichnungen.
Wir waren bis zur letzten Lebensstunde von ihm, und das war vor einigen Jahren, waren wir ganz eng verbunden miteinander. Wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert.
Jetzt fragt sich natürlich der Zuhörer, warum dann nicht mehr verheiratet?
Ich war dann sehr dankbar, dass ich nicht mehr verheiratet war. Aber ich habe es erst nachher gemerkt, wie anstrengend es war.
Sie haben sich dann freigeschwommen nach der Scheidung?
Ja, sofort.
Und der zweite Mann, also mit dem Freischwimmen, das vertiefen wir gleich, aber der zweite Mann, dieser Gütige, Das war ein Arzt aus Israel?
Das war ein Arzt in Israel, ein Zahnarzt. Und der hatte mich in Israel gelesen, in Zeitungen, deutsche Zeitungen, die es in Israel gab. Da standen ja Gedichte drin von mir. Und deswegen hat er an mich geschrieben. Und da war ich sehr begeistert. Ja.
Hatten Sie eigentlich damals in der Zeit, in der Sie auch durch Ihre Tuberkuloseerkrankung, Sie haben gesagt, Sie mussten lange liegen, Sie waren sogar sehr lange mal im Krankenhaus, fast ein Jahr. Hatten Sie da auch Kontakt zu anderen Schriftstellern? In
Kaum.
Ihrer frühen Zeit in Bayern?
Doch, vielleicht.
Gruppe 47 beispielsweise,
ja,
nach dem Krieg?
Ja, meine Gruppe 47 schon. Ja, es gab schon einige. Aber es war mir aber wirklich nicht so wichtig. Wichtig war mir, irgendwas zu machen.
Das klingt so wunderbar uneitel. Irgendwas zu machen hieß für Sie auch, sich auf die Suche nach den Wurzeln der Familie zu machen. Dazu gleich mehr, und zwar nach einem hebräischen Lied, Habanot Nechama.
מפליאה ומאיירת חיי בכל עת, מנשימה את נשמתי, משמיעה גיגי. יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות. והמתנה, מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנאים, בלי תנאים. So far, you see the sky, you cry, you don't know why.
1:1 der Talk heute mit einem Wiederhören. 2016 war die Lyrikerin und Schriftstellerin Dagmar Nick zu Gast. Gerade ist sie 100 Jahre alt geworden. Damals hatte sie gerade ein Buch herausgebracht.
1:1 der Talk. Zu Gast bei Ursula Heller.
Dagmar Nick schrieb ihr jüdisches Familienbuch.
Und das ist ihr letztes Werk, ihr aktuelles Werk, Eingefangene Schatten, ein Familienbuch, erschienen im Juli 2015. Gleich mehr dazu. Erstmal würde ich gerne fragen, wann Sie das erste Mal in Israel waren, nämlich mit der ersten offiziellen deutschen Reisegruppe 1959, der erste, in Anführungsstrichen, normale Kontakt. Welche Gefühle sind damals bei Ihnen für das Land entstanden?
Ich war einfach neugierig. Ich wollte wissen, wo ist die Bibel entstanden? Wo ist das Christentum entstanden? Was war mit dem Judentum dort und was findet man da noch? Was kann man sehen? Ich wollte das, die Landschaft schnuppern.
Inwieweit war auch das schon eine Suche nach Wurzeln angesichts der halbjüdischen Mutter?
Ja, bestimmt.
Nach was haben Sie gesucht?
Wie ich mich dort fühlen werde, was ich finden könnte.
Sie haben uns eben erzählt, Sie waren da frisch geschieden, kurz vorher, glücklich geschieden.
Ja.
Haben Sie sich da in gewisser Weise dann in der Tat frei geschwommen oder sind Sie frei geflogen?
Meine Eltern sagten, was ist aus unserem Kind geworden? Die ist ja plötzlich so mutig. Wo ist die Schüchternheit? Die war dann weg. Ich war schüchtern so lange, wie ich mit meinem ersten Mann zusammen war, der also von mir immer erwartete, dass ich ein Krösus an Grips bin. Und das war es eben nicht. Ich kriegte immer eins drauf von Schnorr. Ich war, dass ich eben nicht Latein und Griechisch fließen könnte. So. Und jetzt plötzlich war ich, ich konnte was. Ich konnte da einfach leben.
Wie war denn die Stimmung, die Sie dort wahrgenommen haben? Wie gesagt, als Teil einer ersten deutschen Reisegruppe.
Wir sind unglaublich liebevoll empfangen worden von der Regierung. Und man sah diese vielen Provisorien. Alles war nicht so ganz in Ordnung. Es war vieles kaputt oder noch nicht gebaut. Straßenzüge, die fertig waren, aber noch nicht die Häuser. Es wurde die Wüste plötzlich bewässert und man hat das sehr genossen, den Unterschied zwischen der kargen Wüste Judäa und der unglaublichen Fruchtbarkeit und blühenden Schönheit vom Genezareth-See und Galiläa.
Haben Sie sich ein Stück weit heimisch gefühlt, eben auch als Tochter einer Halbjüdin?
Eigentlich, also an das Halbjüdische hat man ja selber gar nicht gedacht. Oder ich war ja auch noch abgestempelt als ein Vierteljude, war ja immerhin Mischling zweiten Grades. Also das in der Nazizeit war das schon absolut genug. Aber dort war ich einfach unter sehr vielen Emigranten, die schon 33 ausgewandert waren und ihre ganze Bibliothek mit hatten und Goethe kannten. Man fiel in eine Grube von gebildeten Menschen, die einen wunderbar aufgenommen haben.
Und das hat in Ihnen die Sehnsucht ausgelöst, das länger zu erleben. Sie sind dann ganze 4 Jahre mal nach Israel gezogen. Haben Sie da dann wiederum aber auch Heimweh nach Deutschland gekriegt, vielleicht auch der Sprache wegen?
Der Sprache wegen, ja. Absolut. Wir haben zwar Sendungen gehört, Deutsche Welle, glaube ich, ist das. Ja. Und wir haben natürlich deutsche Zeitungen bekommen. Aber es fehlte einem der Kontakt zu dem Werden der Sprache. Die verändert sich ja ständig. Es kommen Worte hinzu, andere verschwinden. Und die Leute sprachen dort das Deutsch von 1933. Das fehlte mir. Es fehlte mir der Kontakt mit deutscher Kultur sehr. Man kann zwar große Konzerte hören in Tel Aviv und Haifa, aber das fehlte mir, das Theater. Es fehlte mir, auch meine Eltern, das Leben in München zum Beispiel, ja.
Frau Nick, Eingefangene Schatten, der Titel Ihres Buches, das ist ein Blick auf die Familiengeschichte über 4 Jahrhunderte, und zwar die Geschichte von 1550 bis zur Shoah. Woher kam bei Ihnen diese Frage, woher komme ich, oder wieso wurde die immer lauter?
Ach, ich habe 20 Jahre, bevor ich dieses Buch schrieb, habe ich ein Buch geschrieben über meinen Urgroßvater, den alten Asch. Der alte Asch war ein Begriff eines Politikers und Arztes von 1848, der in der Paulskirche geredet hat, damals wirklich geschichtlich, und der sehr viele wunderbare Dinge in Breslau aufgebaut hat. Und dieser Großvater Asch, der war eben mir so vertraut, dass ich dann gedacht habe, also über die Familie möchte ich etwas schreiben. Und dann habe ich 120 Briefe oder etwas mehr von ihm und seiner Frau gefunden. Die wurden in der Familie gerettet, und habe die durchgelesen, abgetippt und habe so eine unglaublich lebhafte Familie gefunden, dass ich dann darüber ein Buch gemacht habe. Und da habe ich schon sehr viel gegraben an der Vergangenheit und auch gesehen, es gibt ja da noch ein paar Generationen danach, von denen ich aber natürlich durch meine Mutter nichts erfahren habe. Dieses Buch ist inzwischen ausverkauft, und ich dachte mir, möchte ich eigentlich mal ein bisschen graben nach dem, was noch da ist von den früheren. Und das geht immer weiter zurück, bis ich bei 1550 dann ankam.
Und stelle ich mir vor, das war eine Heidenarbeit, oder?
Es war wunderbar, aber es war wirklich eine Heidenarbeit. Ja.
Wie haben Sie das angestellt? Wie sahen Ihre Tage aus in dieser Zeit?
Ich habe eine große Korrespondenz gehabt mit ausgewanderten Leuten, die noch etwas wussten davon. Ich habe eine Cousine in Hawaii, die ist zwar Professorin für Chemie, aber sie hat also unglaublich viele Verbindungen in die ganze Welt und hat dann eigentlich für mich sehr viel herausgegraben. Wir machten zusammen eine Ahnentruhe auf. Und sie kam dann auf über 700 Verwandte. Ja.
Haben Sie dann Stammbäume geklebt?
Ja, Stammbäume. Ich habe Ihnen auch einen hier mitgebracht, wenn Sie einen angucken wollen.
Der wahrscheinlich irrsinnig verzweigt, oder?
Ja, es wird immer wieder angeklebt und vergrößert, geht auf keinen DIN A3 mehr drauf. Ja.
Gab es sowas wie einen Aha-Effekt oder eine Quintessenz irgendwie, als Sie sich einen Reim machen konnten auf diese weit verzweigte Familiengeschichte?
Kein Aha. Nee, es wuchs halt so heran.
Ihre Verwandten bei dieser unglaublich akribischen, leidenschaftlichen Recherche, da haben Sie ja auch ganz neue Verwandte praktisch oder alte Verwandte neu entdeckt für sich.
Ganz alte, ja.
Ganz alte,
ganz,
genau.
Ganz alte, also die so um 1740 bis 1810, nicht wahr? Die sind schon, da sind schon ein paar ganz verrückte Typen dabei, die Urgroßmutter Zipporra Goldschmidt, die ganze Familie Goldschmidt ist hochinteressant, und das ist eine tolle Person, die sich wirklich mit Friedrich II. Auseinandergesetzt hat. Und
angelegt hat?
Ja, sie hat ihm beigebracht, dass man sich Dokumente genau angucken muss. Und sie hatte einen Schutzbrief ihres Vaters im Rücken. Der Vater lebte nicht mehr. Und Friedrich II. Wusste nicht, ob der Schutzbrief nach dem Tod des Vaters wirklich noch gelten darf oder ob das ein juristisches Problem ist. Und die hat es dann aber doch 4 oder 5 Jahre lang durchgehalten, ihn immer wieder anzuhauen. Und die Antworten, die liegen in Potsdam im Archiv.
Wie ging es Ihnen emotional, als Sie sich mit diesen Verwandten beschäftigt haben, auseinandergesetzt haben?
Oh, es war immer Glück. Es war wunderbar. Ich habe 1,5 Jahre geschrieben an dem Buch. Also man hat sehr lange mit diesen Menschen zusammen gelebt. Ich habe immer gesagt, wenn ich die Arme ausbreite, dann kommen die angeflogen und setzen sich wie Vögel auf eine Stange rechts und links an meinen Armen und ich kann mit ihnen reden. Sie erzählen mir. Das erzählten die Papiere, die Schutzbriefe, die Erlaubnisscheine. Hm.
Gewidmet ist das Buch einem Verwandten, und zwar dem Historiker Fritz Stern, der mit 12 Jahren nach Amerika ausgewandert ist. Gefällt ihm das Buch?
Ja, es gefällt ihm. Er hat mir geschrieben, ich bin dankbar, dass du auch meine Familie darin erwähnt hast. Also, ja gut. Unsere Großmütter, Fritzl Sterns und meine Großmutter waren Geschwister. Mhm. Wir lieben uns und über das große Wasser hinweg, ja. Der letzte Brief von ihm war vor ein paar Tagen, dass immer noch keine Kritik in der Süddeutschen Zeitung gestanden hat. Und nicht in der FAZ und in der Zeit und in der Welt und nirgends über das Buch. Und das ist jetzt 6 Monate auf dem Markt. Da schreibt er, das ist beschämend und erschreckend.
Eine jüdische Familiengeschichte, eingefangene Schatten. Aber ganz, ganz wichtig noch in Ihrem Oeuvre, in Ihrem Werk, sind Ihre Reisebücher, unter anderem über Sizilien. Da bringen Sie, wenn ich das so lapidar sagen darf, alte Götter und die Mafia unter einen Hut. Wie geht das?
Das ist schon mutig gesagt. Ja, man sieht die Mafia von heute und die lausigen Götter, aber so durchtrieben waren sie nun auch nicht. In Liebesdingen, ja, vielleicht, aber nicht so kriminell. Nein, das kann man nicht sagen. Aber ich habe diese Bücher gesehen. Also die Gegenwart des Landes Sizilien ist ein Erdteil vor der Folie ihrer Mythologie, ihrer Götter. Das ist eine Prägung bis heute. Aber die Mafia fing an mit den Byzantinern. Also das waren die ersten, die schon solche Leute hatten.
Einen Teil dieser Reisen, Inselrecherchen, haben Sie gemacht mit Ihrem dritten Mann, mit Dr. Kurt Braun. Auch wenn Sie vermutlich als Dichterin viel schönere Worte haben dafür als ich, dieser Herr Braun, der war die Liebe Ihres Lebens, oder?
Nein, ich hatte sehr viele Lieben. Nein, das kann ich nicht sagen. Er war das Schlusslicht, er war das Ende. Diese letzten 30 Jahre, die ich mit ihm gelebt habe, das war schon eine große Helligkeit und auch ja ein Gewinn für mich. Mein Vater sagte, das ist die Krone meiner Schwiegersöhne, was wirklich klar ist. Er hatte mich an der Kandare, aber er hat mich nie unterdrückt. Er hat mich beruhigt, gefördert im Geiste, im Wissen. Und er war unglaublich gütig und klug.
Und er selber gab dafür viel auf, denn auch er war durch das Judentum emigriert nach Israel und durfte
auch
praktisch
kaum was
mitnehmen nach Deutschland. Also für ihn war das Stunde Null, hier mit ihm anzufangen.
Ja.
Großes Opfer. Tragik des Schicksals. Ihr Mann erlitt einen Schlaganfall, aber Sie haben noch 15 Jahre zusammengelebt und haben ihn gepflegt. In dieser Zeit, wie wichtig war da das Schreiben?
Das hörte nicht auf eigentlich. Ich schrieb ja Gedichte, wenn sie kamen. Und ich schrieb, oder wenn ich sehr traurig war oder wenn es sehr verzweifelt war, die Lage. Und ich dachte mir, ich, ich brauche wieder was zum Auftreten. Ich kann nicht, Lesungen hatte ich ja nach wie vor. Aber ich las meistens aus dem Rhodos-Buch oder aus dem von den griechischen Inseln oder aus dem Sizilien-Buch und es langweilte mich und ich dachte mir, jetzt musst du mal was schreiben. Schreib dir mal einen Monolog. Und dann schrieb ich den Monolog von Medea und bin dann auch damit herumgezogen.
Sie haben über drei Frauen aus der Mythologie jeweils einen Monolog geschrieben. Hat Sie das in der Zeit, in der Sie Ihren Mann gepflegt haben, ja, stimmungsmäßig über Wasser
ja,
gehalten?
Ja, das hat mich über Wasser gehalten, bestimmt. Ja.
Es gibt ein Gedicht aus dieser Zeit, wenn ich Sie noch mal bitten dürfte, etwas zu zitieren. Es war jetzt nicht abgesprochen. Liebe rückblickend aus den Fluchtlinien. Wäre Ihnen das recht?
Ach, das ist ziemlich alt, das Gedicht. Ja, das Lot ist gesunken. Es hat das Dunkel berührt an der Stelle, die meinem Herzen am nächsten ist. 10.000 Klafter unter der Welt. Sternwolken bebten auf. Mein gesprenkelter Salamander stob aus der Höhle. Muschelgewinde fielen mir über die Augen. Der Meerboden kochte. Eine Synkope lang hielt mir das Herz an. Es war nicht mehr zu retten.
Sehr alt, haben Sie gesagt. Gefällt Ihnen das heute noch?
Ja, ich würde es nicht wegschmeißen.
Kommen denn die Gefühle von damals auch noch mal wieder hoch? Sind die noch fassbar?
Ich weiß, um wen es sich dabei handelte. Da war ich noch gar nicht verheiratet. Das ist aus frühester Zeit.
Mhm. Sie leben jetzt seit fast 20 Jahren alleine. Drei Ehen, kein Kind. Haben Sie das manchmal vermisst, ein eigenes Kind zu haben?
Nein, ich wollte nie ein Kind haben.
Wäre gar kein Platz dafür gewesen?
Nein, also die hohen Stimmen von Kindern kann ich mit meiner Hyperakusie nicht ertragen. Schon in der Schule, im Kindergarten bin ich weggelaufen, weil ich das nicht konnte. Kinder haben mich gestört. Ich hatte auch in der Schule eben eine feste Freundin. Und die anderen hielt ich halt aus, ja. Aber nein, ich wollte nie Kinder haben. Ich habe auch wirklich keine von alleine keine gekriegt.
Also in dem Fall Glück gehabt, in Ihrem Fall. Sie haben fast 5 Jahre Ihres Lebens in dieses Buch gesteckt, in die eingefangenen Schatten. Ihr Buch endet mit der Frage, wer oder was ist verantwortlich für die stete Wiederholung von Verfolgungen, Pogromen und Krieg? Und Sie schreiben selber auch, dass Sie keine Antwort darauf haben. Aber als Schriftstellerin, als Dichterin, worin sehen Sie eigentlich Ihre Verantwortung, Ihre Rolle?
Ich weiß nicht, ob Schriftsteller Verantwortung haben. Wenn ich Politiker bin, ja. Oder wenn ich Kommentare in der Zeitung schreibe, dann bin ich verantwortlich. Aber als
Mahnerin, wäre das eine Verantwortung?
Ja, da gibt es ja Gedichte, wo ich mahne. Das stimmt schon, ja.
Frau Nick, es gab eine Würdigung, über die Sie sich ganz besonders gefreut haben. Nämlich?
Ja, da hat das Braunschweigische Landesmuseum bei mir angefragt. Sie wollen auf dem jüdischen Friedhof in Wolfenbüttel, der jetzt wieder verschönert wurde, also befreit wurde von Unkraut und kriegt eine neue Mauer und ein Tor, da wollen sie in einem Stein eine Strophe eines Gedichtes von mir einmeißeln, ob ich das erlauben würde. Und da muss ich sagen, das war für mich vielleicht das Schönste, schöner als jedes Geschenk, jede
Auszeichnung.
Ein Preis. Ja.
Mhm. Und das ist welche Strophe, wenn Sie uns die vielleicht am Schluss noch schenken?
Die heißt, ich will die Leiden aller derer sagen, die ohne Stimme sind. Ich will nicht klagen. Ich will nur jenen Schmerz in Worte schlagen, der machtlos starr an eurem Mund gerinnt. Ich habe dann später diese Tafel gesehen.
Sagt sie und strahlt. Dagmar Nick, unser Gast heute in 1:1. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Stunde.
Vielen Dank.
Das war die Wiederholung von 1:1 der Talk mit Dagmar Nick aus dem Jahr 2016. Seit ihrem Besuch sind 3 Lyrikbände von Dagmar Nick erschienen, zuletzt 2021, Getaktete Eile. Zu ihrem 100. Geburtstag vor kurzem gratulieren wir nochmal ganz herzlich.